ARD.
Herzlich willkommen zur letzten Sendung Fragen an den Autor in diesem Jahr 2025. Mein Name ist Jochen Marmit und ich habe Ihnen heute ein Buch mitgebracht, das uns alle erhellen wird in dieser Jahresendstimmung. An einem Punkt, wo sich alle fragen, wie soll das denn nur weitergehen im neuen Jahr oder auch, wann werde ich endlich glücklich? Denn das wollen wir doch alle, oder? Das Happy End. So heißt das Buch auch. Aber Autor von Happy End ist Florian Schröder und der sagt, das kann eigentlich alles weg. Lassen Sie das mit dem Glück. Lohnt nicht, macht nur noch unglücklicher. So auch der Untertitel, warum du ohne Glück glücklicher bist. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, Florian Schröder kennen wir ja, Satiriker, Kabarettist, Provokateur, Moderator, der zieht das jetzt wieder durch den Kakao und wir können alle mal mitlachen, genüsslich, aber langsam. Florian Schröder hat sich wirklich in die vielfältigen Welten der Glückssuche, der Glücksindustrie und des Glücksversprechens hineinbegeben und taucht mit seinen Erkenntnissen zwischen Taylor Swift-Fans, LSD, Geldscheinen und Selbstoptimierung wieder auf und stellt nicht zuletzt die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass selbst die ersten Glücksversprechen noch Follower finden und gleichzeitig auch noch die Demokratie annagen. Wie das alles zusammenhängt und was wir auch bei unserer Glückssuche bedenken dürfen, Florian Schröder wird uns jetzt hoffentlich erhellen. Einen schönen guten Morgen, Florian Schröder. Begrüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Sind Sie glücklich, Herr Schröder?
Ich würde sagen, ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr erfüllt, ich habe ein Leben, das ich führe, das ich mir ausgesucht habe und das ist schon mal ziemlich viel und natürlich ist nicht alles perfekt und ich bin auch nicht immer glücklich, im Gegenteil, es gibt auch vieles, bei dem ich denke, ach, das könnte aber auch ganz anders sein oder was ich negativ finde und das ist, glaube ich, das Leben eines ganz normalen Menschen, aber das glückliche Leben als Ziel ist nicht mein Ziel und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass ich glücklich bin, aber es macht nichts, weil der Rest ist viel wichtiger.
Ist das jetzt ein Unterschied für Sie, wenn Sie als Bühnenfigur antworten oder als Florian Schröder privat?
Also privat antworte ich nie. Das finde ich sehr unartifiziell. Ich finde, es ist alles, was ich tue, natürlich im Zuge dessen, was ich als Komiker tue. Damit bin ich natürlich in der Kunstfigur. Aber auch die Kunstfigur hat ja ernsthafte Anliegen. Und diese ernsthaften Anliegen sind der, sagen wir mal, Privatperson manchmal sehr ähnlich. Manchmal sind es auch andere. Manchmal sind es Zuspitzungen. Das weicht immer so ein bisschen ab. Aber dass mir dieses Thema auch persönlich, nicht privat, aber persönlich wichtig ist und dass das, was ich hier erzähle, durchaus auch so gedacht und gemeint ist, das kann ich schon bestätigen.
Das haben wir jetzt mal eingeordnet, damit wir alle Bescheid wissen, wer uns da eigentlich antwortet. Aber insgesamt, wenn man zuerst mal auf Ihr Buch schaut und auch sich mit der Frage nach der Glückssuche beschäftigt, glauben Sie nicht, dass wir alle irgendwie doch automatisch sofort nach Glück im Leben suchen? Also irgendwie unentrinnbar auf der Suche sind?
Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und daran ist ja auch nichts falsch. Im Gegenteil, das ist vollkommen legitim. Und wir suchen nach einem Leben, das so ist, wie wir es uns wünschen. Wir suchen nach unseren Wünschen. Und da wird es ja schon wieder interessant. Na, wissen wir eigentlich, was wir wollen? Wissen wir eigentlich, was wir uns wünschen? Oder müssen wir das vielleicht in einem ganz schwierigen Prozess im Laufe des Lebens auch erstmal lernen? Oder wenn wir es nicht können, wie lernen wir das überhaupt? Wie wissen wir, was wichtig ist für uns? Und das sind alles Fragen, die, glaube ich, auf der Weg liegen zu so etwas. Was wie Glück. Und dass die Glückssuche wichtig ist, das versuche ich ja dann auch abzubilden im Buch, indem ich sage, naja, nur sagen, alles was Glück ist, ist doof und ihr seid alle Idioten, die ihr nach dem Glück sucht, das ist ja nicht die Lösung, sondern man muss ja schon gucken, was ist denn eigentlich das, was wir darin suchen und wie finden wir das eigentlich?
Sie haben gerade so schön gesagt, so etwas wie Glück, was ist das denn dann überhaupt?
Also das Glück nach meiner Definition ist etwas sehr Seltenes und darum auch etwas sehr Wertvolles. Das heißt, das sind so einzelne Momente, wo man so sagt, hey, da war oder da bin ich ganz bei mir oder da bin ich völlig erfüllt oder da ist eine Situation, in der ich im Nachhinein sage, mein Gott, war das schön oder die mich danach mit so einer Wärme oder einer Fülle oder wie auch immer man das nennen will, ausstatten. Das sind für mich so einzelne Glücksmomente. Und man könnte, wenn man will, sogar argumentieren, Adorno tut das mal an einer Stelle sehr schön, dass er sagt, wer dem Glück gegenüber ehrlich ist, muss eigentlich sagen, ich war glücklich. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, lässt sich Glück in dem Moment, in dem es da ist, wirklich erkennen oder ist es nicht etwas, was wir erst wahrnehmen, wenn es vorbei ist? Das hätte ein melancholisches Moment, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Moment, auf den wir uns später berufen, an den wir uns erinnern, etwas Besonderes gehabt haben muss, weil sonst könnten wir uns nicht daran erinnern.
Welche Rolle spielt denn bei der Glückssuche oder bei dem Verlangen nach Glück so ein Datum wie heute? Also wir stehen kurz vor dem 31.12. Verstärkt so ein Jahresende das Ganze nochmal?
Ja, ich denke schon, weil man zurückguckt und weil man natürlich auch nach vorne guckt. Ne? Das heißt, man guckt zurück auf das Jahr, politisch genau wie persönlich, wie war das, was habe ich erlebt, war das gut, war das nicht gut, hatte ich Ängste, habe ich Sorgen, gucke ich in die Zukunft mit einem positiven oder einem negativen Blick. Und wenn ich mit einem positiven Blick nach vorne gucke, dann erwarte ich natürlich vielleicht auch, dass bestimmte Dinge eintreten oder dass ich bestimmte Dinge erreiche. Und vielleicht, wenn ich zurückgucke und sage, dieses Jahr war problematisch, dann habe ich das vielleicht noch ein bisschen mehr und sage, hey, im nächsten Jahr muss ich aber ganz viel von dem erfüllen, was dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Oder ich muss ganz viel reparieren oder ich muss ganz viel besser machen. Und dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig schon, weil je mehr man dann in der Erwartung ist, dass etwas Bestimmtes eintritt, auch in der Erwartung an sich selbst, umso größer ist natürlich die Enttäuschung. Und das ist immer der größte Feind des Glücks.
Gleich schon mal der erste Tipp an dieser Stelle, wie damit umgehen.
Mit der Erwartung oder mit der Enttäuschung?
Mit beiden. Ja, vielleicht eher mit der Erwartung, damit die Enttäuschung darauf nicht folgt.
Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube, damit sind wir schon an einem ganz zentralen Punkt. Denn eine Schwierigkeit heute ist ja, dass wir alle dazu erzogen werden, Tag und Nacht riesige Erwartungen zu haben. An uns selbst, an das Leben. Also dieser ganze Wahnsinn, den man so nennt, Selbstoptimierung. Das ist jetzt ein etwas abgegriffenes Wort, aber es ist ja da. Also all das, diese Erwartung an uns, du musst dein Leben so glücklich wie möglich führen, das sorgt ja für eine Anspruchshaltung an sich selbst und damit natürlich auch an andere. Und damit verlieren wir, glaube ich, ganz häufig etwas aus dem Blick, nämlich was kann ich eigentlich, was möchte ich eigentlich, möchte ich diesen Ansprüchen genügen und sind die Menschen, die um mich rum sind, überhaupt diejenigen, die ich in ihnen sehe oder habe ich permanent eine Erwartungsbrille auf? Denn das Schwierige ist, das, was man von sich selbst erwartet und der Druck, den man sich selbst macht, den macht man ja fast immer auch anderen, einfach um, ich sag mal, so einen Ausgleich im Psychohaushalt hinzukriegen, weil wenn ich mich selbst unter Stress setze, dann werde ich kaum den Langmut haben zu sagen, hey, der andere ist eben anders oder die anderen sind anders. Und deswegen lasse ich die zu.
Florian Schröder ist heute zu Gast bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Happy End, sein Buch, warum du ohne Glück glücklicher bist, im TTV Verlag erschienen und Ihre Fragen können Sie gerne stellen. Florian Schröder ist unser Gast. Er wird sie versuchen zu beantworten. Eine erste Frage, die per Mail gekommen ist von Martin Rees. Er würde ganz gerne wissen, Herr Schröder, Sie haben nach Ihrem Zivildienst, so hat er wohl nachgelesen, Philosophie studiert. Hat Ihnen das Studium der Philosophie im Hinblick auf die Glückssuche und das Verständnis von Glück eher geholfen oder geschadet?
Es hat mir sehr geholfen, und zwar auf der Ebene des Verstehens. Und da hat mir dieses Studium überhaupt für meine Arbeit sehr viel gebracht, weil man dadurch, oder mindestens ich dadurch, die Welt anders sehen gelernt habe. Mhm. Und dadurch lernt man andere Analogien zu sehen und zu verstehen. Und es hilft auch, gerade wenn man sich so mit einem großen Thema wie Glück beschäftigt, da auch eben in die Philosophie zu gehen oder in die Psychologie zu gehen oder die Texte zu lesen, um die dann wieder den Leuten so unterhaltsam wie möglich zu erzählen oder zu präsentieren. Und dafür hilft das sehr. Ob die Philosophie letztlich glücklich macht, das ist nochmal eine andere Frage. In einer gewissen Hinsicht ja, aber eher im Sinne einer Erkenntnis oder der Möglichkeit einer Erkenntnis. Aber dass sie auf eine, sagen wir mal so, platte Weise glücklich macht, ich laufe glücklich durchs Leben und alles ist wunderbar, das tut sie natürlich nicht. Dem würde sie eklatant widersprechen. Und das Spannende ist ja, dass die Philosophie mindestens in dem starken Strom, der zum Thema Glück vorhanden ist, nämlich in der griechischen Art und Weise, in der griechischen Ausprägung, ja eher von Glückseligkeit spricht. Und die Glückseligkeit ist nochmal was anderes als das Glück. Das ist das, was wir dann häufig bei Menschen im Alter erleben, die in einem Ausgleich sind, die nichts mehr beweisen müssen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite nicht mehr so wahnsinnig viel erwarten, sondern einfach darin in einem Ausgleich sind.
Herr Schröder, auf der Suche nach dem Glück. In Ihrem Buch, da waren Sie ja an vielen Stationen unterwegs, unter anderem auch bei Kursen, wo man sozusagen die Selbstoptimierung in Form von Life-Coaching näher gebracht bekommt und Ihre doch wirklich sehr amüsant zu lesenden Erfahrungen dort auch, will ich vielleicht auf den einen Punkt nochmal zurückführen, diese Beratung, dass es jemanden gibt, der Ihnen erzählen kann, der Sie beraten kann, wie Sie glücklich werden. Was haben Sie da erlebt? Also was ist da sozusagen Ihre Erkenntnis, Ihre Essenz draus? Kann das funktionieren?
Naja, es kann bedingt funktionieren. Also ich bin da hingegangen, das ging über mehrere Tage und habe mich dort zusammen mit mehreren anderen 100 Leuten getroffen. Ich habe mich da ganz normal angemeldet, wie jeder andere auch. Es gibt auch nur ein Standardvorgehen, wie man da reinkommt. Man bewirbt sich über so eine Website, dann führt man zwei Vorgespräche. Zunächst wird mit der Verknappung gearbeitet. Das heißt, es wurde mir erzählt, dass wahrscheinlich alle Plätze besetzt sind und man mir da leider nicht helfen könne, aber man mich gerne nochmal mit einem weiteren Coach verbinde. Und der sprach dann eine Stunde mit mir und sagte mir dann, hey, im Grunde, du passt hier wunderbar rein und ich habe auch noch ein Sonderangebot für dich. So, und dann musste ich sofort bezahlen, 5.000 Euro in meinem Fall, und dann war ich dabei. Dafür konnte ich dann mehrere dieser Coachings besuchen, auch zu anderen Themen, Finanzen, Geld, was weiß ich, im Marketing. So, dann ging das los und im Grunde genommen wird man mehrere Tage von morgens 9 bis abends 23 Uhr zugeballert, und der Aufbau dieser Tage ist ganz interessant. Und das erzählt auch viel über das, wie heute mit der Glückssuche von Menschen umgegangen wird. Es wird uns erzählt, oder es wurde uns erzählt, wir sind alle Mängelwesen. Das, was wir leben, ist nicht das, was wir leben könnten. Und wir sind im Grunde genommen in einem Zustand, der alles andere als das ist, was wir sein könnten. Das heißt, wir alle könnten sehr, sehr viel mehr sein. Wir sind sozusagen Opfer-Ich. Das heißt, wir halten uns permanent für Opfer, und deswegen sind wir es auch. Und da müssen wir raus, und das kann uns dann beibringen oder dabei helfen kann uns oder anleiten kann uns der Life-Coach. Und nach einiger Zeit drehte sich das Ganze, dann durften wir uns an neue Namen geben, und dann waren wir ein Macher-Ich, und dann ging es darum zu fantasieren, was kann dieses Macher-Ich, was soll dieses Macher-Ich, und es wird andauernd mit Scheitern gearbeitet, auch der Coach hat die eigene Geschichte des Scheiterns, mit der er sich verkauft, erzählt, und so wird man im Grunde hin und her geworfen zwischen einem, es ist immer noch nicht genug, also du musst noch viel mehr geben, damit du wirklich der bist, der du sein kannst, und dem Zustand, jetzt hast du es schon erreicht, aber wirklich erreicht hat man es nie. Und am Ende wird es dann wahnsinnig sozusagen, wenn wirklich alle paar Minuten ein neues Coaching angeboten wird, dass man in den Coaching-Pausen dann draußen kaufen kann, und sobald man das kauft, läutet man an einer Glocke, die Show steht still, 900 Leute gucken, wie einer auf die Bühne läuft und sagt, ich habe das Coaching XY gebucht, und dann wird gesagt, der hat seinen Weg gefunden, das müsst ihr auch machen. Und da kriegt es natürlich dann aufgrund der Dynamik eine Mischung aus Party und Vortrag, was da stattfindet, kriegt es natürlich eine echte Schieflage.
Also Geschäftsmodell in Anführungszeichen Abzocke?
Auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen. Es beschäftigen sich mittlerweile die Sektenbeauftragten der Verbraucherzentralen mit diesen Leuten. Also da, wo früher Opfer und Angehörige von Scientology-Opfern hingehen, da gehen heute Life-Coaching-Opfer hin. Also Leute, deren Angehörige wahnsinnig viel Geld bezahlt haben. Denn wenn man wirklich in einer Lebenskrise ist oder auf der Suche ist, dann ist das natürlich sehr anziehend, zu glauben, da ist jemand, der mir in kurzer Zeit erklärt, was ich anders machen muss, um ein anderes Leben führen zu können. Und deswegen hat das schon eine Gefahr. Zumal man sagen muss, es gibt auch eine Szene, die ich beschreibe in dem Text, wo der Life-Coach mit einer Frau spricht, die eine Missbrauchsgeschichte hat, und dafür hat er null Qualifikation, dafür hat er einfach nicht die Ausbildung, und die Art und Weise dieses Dialogs, des Umgangs, ist einfach verantwortungslos, weil das sind Geschichten, das sind Schicksale, die gehören nicht vor 900 Leute und projiziert auf eine Videoleinwand über eine Bühne.
Florian Schröder heute zu Gast bei Fragen an den Autor, SR Kultur haben Sie eingeschaltet. Eine weitere Frage.
Steht Glück nicht in enger Beziehung zur Zufriedenheit? Wenn ich zufrieden bin, kann ich nicht auch glücklich sein, oder? Wie sieht der Autor diese Beziehung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also Zufriedenheit ist wirklich was anderes als Glück, aber es schließt sich in meinen Augen nicht aus. Vielleicht ist eine Zufriedenheit auch, ich spekuliere jetzt, die Voraussetzung, um dann auch Glück in einigen Momenten erleben zu können. Also Zufriedenheit ist das, was man in der Glücksforschung nennt, Subjective Well-Being. Das ist auch so das Einzige, was man halbwegs messen kann. Das kennen wir von diesen Glücksatlanten. Welches Land ist gerade am glücklichsten, welches am unglücklichsten, in welcher Stadt leben die Menschen am liebsten und so weiter. Da legt man gewisse Parameter an und dann kann man sagen, okay, wie zufrieden sind die Menschen jetzt in diesem Land und warum sind sie das? Und darüber kann man etwas sagen. Über das Glück, also das, was dann wirklich den Glücksmoment ausmacht, kann man letztlich nichts sagen, indem man es versucht zu vermessen. Das ist schon mal ein Unterschied. Und der existenzielle Unterschied ist für mich der, ein zufriedenes Leben, das ist wirklich auf Dauer angelegt. Also ich kann ganz viel tun, um zufrieden zu sein. Und dafür muss ich nicht in Saus und Braus leben, dafür muss ich nicht glücklich sein, dafür muss ich gar nicht mal so hohe Ansprüche haben, das kann ich erreichen. Und das geht auch auf Strecke. Und beim Glück würde ich immer sagen, das Glück auf Strecke wäre unerträglich. Das ist auch kein Ziel, das funktioniert auch nicht, weil das wäre im Grunde vergleichbar mit dem Zustand der Verliebtheit. Und wir wissen ja aus der Psychologie, dass Verliebtheit auch ja ein Zustand der Geistesschwäche sozusagen ist, weil man einfach völlig im siebten Himmel ist und man weiß, das geht nicht auf Dauer, sondern das ordnet sich ein in sowas wie eine Liebe, in der es ja dann auch ganz unterschiedliche Phasen und Facetten gibt, die nicht immer nur Glück bedeuten.
Anne aus Nalbach hat auch eine WhatsApp geschrieben. Sie greift genau das auf. Sie schreibt auch, Glück als Dauerzustand, kann das überhaupt gelingen? Und würde ganz gerne wissen, wann wird man denn glücklicher, mit Menschen oder mit Dingen?
Das ist eine gute Frage. Also man kann mit Menschen sicher glücklich sein. Menschen können große Glücksmomente bescheren, weil sie einfach auch etwas haben, was Dinge nicht haben, nämlich Emotionen, Gefühle, Ambivalenzen, Unsicherheiten, all das, was ja den Menschen ausmacht, wenn man ihn wirklich zulässt. Und das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, bei Dingen käme es jetzt auf die Dinge an, aber natürlich kann man auch mit Dingen glücklich sein. Also zum Beispiel könnte man glücklich sein, wenn man jetzt drauf steht. Das ist jetzt ein unverdächtiges Beispiel, da ich kein Autofan bin, aber wenn man jetzt ein Autofreak ist, wird es einen sicher glücklich machen, immer wieder ein neues Auto zu haben. Und tatsächlich ist es ja so, dass man auch sehen kann, dass so etwas wie ein Objekt, also zum Beispiel ein Auto oder irgendwas, was einem gefällt, worauf man abfährt, dass das Glücksmomente verleiht oder mindestens für eine Strecke glücklich macht. Und dann ordnet es sich aber auch wieder ein. Also der berühmte Lottogewinn. Da gibt es ja spannende Studien. Lottogewinne machen glücklich, aber eben nur über eine verhältnismäßig kurze Zeit, vor allem vor dem Hintergrund, dass jemand beispielsweise 1 Million gewinnt, aber dann ordnet sich das wieder ein und das finde ich eigentlich auch eine ganz beruhigende Nachricht.
Aber gerade mit dem Auto ist doch ein schönes Bild über eine lange Strecke. Einfach lange im Auto sitzen bleiben, dann kann man das lange aufrechterhalten, aber genau das funktioniert eben nicht.
Genau, sondern der Punkt ist, das ist dann ein bisschen wie so ein Trigger. Ne? Das heißt, man braucht dann immer wieder eine neue Dosis. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf das berüchtigte Auto stehe, dann macht mich das Auto natürlich eine Weile glücklich, aber irgendwann brauche ich dann wieder das neueste Modell. Und das ist es ja dann auch, was beispielsweise in diesen neueren Studien rund um Geld so spannend ist. Also lange dachte man ja, es gibt so ein Limit, darüber hinaus sind Menschen nicht mehr glücklicher. Das lag in den USA bei etwa $75.000, also 60.000, 70.000 Euro. Und wenn man das als Jahresverdienst hat, dann ist man im Grunde glücklicher. Und wenn man dann noch viel mehr verdient, dann steigt das Glück nicht mehr an. Jetzt zeigen aber neuere Studien, dass es doch so ist. Und zwar deshalb, weil wer immer mehr Geld hat, immer wieder diese Impulse setzen kann. Also sich beispielsweise immer wieder ein neues Auto kaufen kann oder leasen kann oder was auch immer. Und damit immer wieder neue Glücksmomente geschaffen werden können.
Wird die deutsche Autoindustrie natürlich auch freuen. Und alle anderen drumherum.
Und alle anderen Autoindustrien auch. Vielleicht andere in anderen Ländern im Moment noch mehr als die deutsche.
Florian Schröder zu Gast bei SR Kultur, Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Warum gelten die Finnen als glücklichstes Volk? Welche Parameter hat man angelegt?
Das ist eine spannende Frage. Also die Finnen gelten deshalb als nicht glückliches, sondern zufriedenes Volk eigentlich, ehrlich gesagt, weil sie erstens einen funktionierenden Staat haben. Das heißt, dort ist alles relativ leicht zu haben. Das heißt, die Züge sind pünktlich, die Bahnen funktionieren, alles läuft, es ist ziemlich sauber, es ist relativ wenig Bürokratie, kann man natürlich auch sagen, ist auch leicht, denn da leben ein paar Millionen Menschen, viel weniger beispielsweise als bei uns. Die haben alle Platz, das heißt, es ist auch schon schön, die stören sich nicht, genau. Dann ist es ein Staat, in dem Arm und Reich nicht so weit auseinander liegen, beziehungsweise auch Reichtum nicht so eine Bedeutung hat wie etwa bei uns. Das ist entscheidend. Und entscheidend ist, dass das Land beispielsweise in der medizinischen Versorgung sehr schnell ist. Es gibt dort keine privaten Krankenkassen zum Beispiel. Es gibt eine einzige gesetzliche. Und wer dort zum Arzt geht, der hat relativ schnell einen Termin. Es ist ein sehr digitalisiertes Land. Das funktioniert alles ziemlich schnell. Und wichtig ist auch, dass die Finnen ein Schulsystem haben, in dem die Kinder relativ lange gemeinsam in einer Klasse bleiben. Und also es wird sehr viel Wert gelegt auf Funktionalität. Und Es gibt relativ hohe Steuersätze, aber die Menschen wissen, wo das Geld hingeht. So, die Parameter, die angelegt werden, sind jetzt die folgenden. Der World Happiness Report ist das ja jedes Jahr, der die Finnen seit, ich glaube, 15 oder 18 Jahren auf Platz 1 sieht. Die Deutschen sind irgendwo Platz 22 oder so. Und die Parameter, die angelegt werden, sind deshalb interessant, weil dort eine bestimmte Frage gestellt wird. Nämlich auf einer Leiter von 1 bis 10. Wenn 10 super ist und 1 miserabel, wie würden Sie Ihr momentanes Glück einschätzen? Und das ist eine Frage, die man stellen kann, und dann ist Finnland ganz oben. Wenn man eine andere Frage stellt, zum Beispiel die Frage, wann hatten Sie diese Woche ein Glückserlebnis oder wie glücklich waren Sie diese Woche oder wie oft waren Sie glücklich, dann kommen ganz andere Antworten raus und dann landet Finnland zum Beispiel schon wieder deutlich weiter unten. Und vielleicht ist deshalb auch eine Erklärung, dass die Finnen selber es überhaupt nicht verstehen, dass sie als so glücklich gelten. Wenn man die darauf anspricht, lachen die nur.
Wobei Sie es ja herausfinden wollten, Herr Schröder, Sie waren dann natürlich auch in der Sauna in Finnland, die eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt bei dem Punkt. Sie haben so ein bisschen das Alltagsglück ja auch jetzt gerade beschrieben, aber diese Lebenszufriedenheit, das ist, glaube ich, so das Elementare, was man, glaube ich, dann in der Sauna, so lese ich es aus Ihrem Buch raus, da einfach erfahren kann, indem man dort ist, das einfach nur macht.
Genau, also ich habe dort einen Auswanderer besucht, einen deutschen Auswanderer, der dort Saunameister ist. Übrigens auch der einzige Deutsche, der jemals finnischer Saunameister des Jahres wurde, was als Nicht-Finne fast unmöglich ist. Und das Kapitel verbindet sich mit dem Thema Auswanderung. Das heißt, an seinem Beispiel erzähle ich, was ist das eigentlich, dieser Wunsch nach Auswanderung? Wie ist das? Funktioniert das? Wie ist das, wenn man ankommt? Und eben mit dem war ich auch in der Sauna. Und die finnische Sauna ist wirklich was völlig anderes als das, was wir in Deutschland kennen. Es ist eine sogenannte Rauchsauna, also der Saunaheizer ist da wirklich 6 Stunden jeden Tag, wenn die Sauna öffnet, beschäftigt, um die Sauna warm zu kriegen. Und dort ist die Sauna auch ein Ort der Gesellschaft. Also da sind Menschen wirklich einen halben Tag. Die gehen da einfach hin, nachmittags, wenn die öffnet, bleiben dort bis abends, unterhalten sich. Das ist ein Ort, wo traditionell die Toten gewaschen wurden, Kinder geboren wurden, alles Mögliche. Also das ist ein ganz anderer Ort als bei uns. Es hat nichts mit dieser Wellness-Ideologie zu tun, mit der wir das häufig verbinden.
Eine Frage von Stefan Schweizer. Im Buddhismus heißt es, Leben ist Leiden und eine Ursache für das Leid ist das ewige Streben nach Dingen oder Zuständen, die man nicht hat. Hat diese Philosophie den Blick des Autors auf das Glück beeinflusst?
Ja, ich habe mich auch mit dem Buddhismus beschäftigt, allerdings eher am Rande, weil die Glücksindustrie ja heute häufig mit dem Buddhismus argumentiert. Also der Buddhismus wird ja heute völlig aus dem Zusammenhang gerissen und jeder nimmt sich so ein kleines Teil davon und versucht das dann in die eigene Glücksideologie zu implementieren. Und das finde ich tatsächlich schwierig, weil man damit vor allem dem Buddhismus Unrecht tut. Aber ich habe einen gewissen Vorbehalt gegenüber dem Leidensimperativ des Buddhismus, weil das ist etwas, was wir heute auch sehr stark haben. Also uns wird ja häufig auch erzählt, du musst erstmal leiden. Also das ist ja auch das Thema dieses Life-Coachings. Du musst erstmal richtig leiden und du musst erstmal richtig hart an dir arbeiten, damit du dann sowas wie das Glück verdient hast. Und ich frage mich immer, was soll denn das für ein Glück sein, für das man immer erstmal leiden muss, für das man durch die Hölle gehen muss, um es dann verdient zu haben? Und deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Allerdings weiß ich auch um die Stärken des Buddhismus und dass das eine Lehre ist, aus der man sehr viel ziehen kann.
Kann man jetzt natürlich auch so verstehen, die vom Leben beschenkt, ich sag jetzt mal, gut ausgestattet sind, was Geld und Umfeld angeht, die müssen nicht hart arbeiten und sind vielleicht schneller glücklich als die, die jeden Tag hart arbeiten müssen und die sich natürlich auch freuen, wenn sie dann irgendwann mal Glücksmomente haben. Nee, hängt das irgendwie zusammen?
Da würde ich widersprechen, weil ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Und zwar einen Zwang oder eine Pflicht zum Leid, um Glück zu erfahren, da würde ich widersprechen. Aber dass das Negative, das wir alle erleben, und zwar unabhängig davon, wie begütert oder nicht begütert wir sind, aber das Negatives, das Schwieriges, Rückschläge, Probleme, was auch immer wir also in unserem Leben haben, dass das existenziell dazugehört und dass das etwas ist, was uns sowas wie Reife verleiht, vielleicht auch eine Reife für Glückserfahrungen, das will ich immer stark machen, weil die positive Ideologie, also die Ideologie des positiven Denkens, die sagt, ihr müsst im Grunde genommen nur das Positive wollen, dann kommt das auch und alles Negative lasst ihr mal bitte weg. Das ist natürlich auch Quatsch. Das heißt, es geht eher um ein Verhältnis von Gutem und auch Schlechtem im Leben, was es zu integrieren gilt. Aber das ist was anderes als eine Pflicht zum Leid, die die Voraussetzung hat, dass man dann danach glücklich werden kann.
Da passt ganz gut, was Michael Raab aus Kontwig geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Was hält der Autor von den Lehren Buddhas? Nachdem der Mensch am glücklichsten ist, der nicht begehrt. Wer keine Wünsche hat, kann auch nicht enttäuscht werden. Inwiefern lässt es sich nach diesem Motto glücklich leben? Und ist eine solche Einstellung praktikabel oder ist so etwas eigentlich unmöglich? Fragt Michael Raab.
Ja, das ist eine gute Frage. Also praktikabel ist es für denjenigen, für den es funktioniert. Also das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, bei der man nicht reinquatschen sollte, weil für den, den es funktioniert, der hat das Recht auf seiner Seite. Ich würde sagen, ganz ohne Begehren wird es, glaube ich, schwierig sein, ein zufriedenes oder auch von Glücksmomenten reiches Leben zu führen. Weil ausschließlich die Zurückhaltung, das Nichtbegehren, das Ausschließen des Begehrens, würde ich auch nicht als sehr menschlich sehen. Denn das Begehren ist ja etwas sehr Lebendiges und das hat ja auch etwas. Ich möchte etwas erreichen. Das hat ja auch was, das kann ja etwas sehr Vitales sein. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die man erreichen will, das muss ja nichts Großes sein. Aber diese Vitalität würde ich schon auch als zentral sehen. Was aber an der Lehre Buddhas natürlich richtig ist, ist, vielleicht ein bisschen das, was wir heute auch Erwartungsmanagement nennen würden, nämlich, ja, man kann das Ganze auch ein bisschen runterstufen und je weniger man an Ansprüchen hat, mit denen man ins Leben geht und an Erwartungen, desto eher wird einem das Glück zuteil, weil man in der Lage ist, es loszulassen und zu sich kommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein sehr lebendiges und schönes, passives Moment am Glück, dass man es auch kommen lassen muss, dass man es zulassen muss und nicht danach permanent sucht.
Sagt Florian Schröder hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. In unserer Jahresendausgabe sind wir auf dem Happy End Trip. Warum du ohne Glück glücklicher bist, das ist unser Thema heute. Eine weitere Frage.
Inwiefern kann man Kleinkinder prägen, Glücksgefühle zu haben? Ist hierbei der Umgang mit Tieren wichtig?
Also ich würde sagen, man kann auf jeden Fall eines tun. Man kann kleinen Kindern das Gefühl geben, dass sie willkommen sind, dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind, dass sie so, wie sie sind, anerkannt, geliebt werden, nicht in Frage gestellt werden, nicht in eine Rolle gepresst werden, die Eltern oder andere Erwachsene in ihnen sehen. Das kann man, glaube ich, schon. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um einen Charakter, der da ist oder dabei ist, sich auszubilden, zu stärken und nicht zu manipulieren. Das, glaube ich, ist wirklich essentiell. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung auch dafür, dass später das Erleben von Glücksmomenten da ist. Und ich würde sagen, Kinder erleben, glaube ich, ganz häufig Glücksmomente, wie sie Erwachsene gar nicht mehr erleben können. Nämlich, weil sie in die Welt gehen mit etwas, was man vielleicht manchmal ein bisschen verlernt als Erwachsener, nämlich das Staunen, das Neugierigsein, das Überraschtsein, das Schönfinden von Dingen, die plötzlich einfach da sind und vielleicht völlig alltäglich sind, das Verwundertsein. Also all diese ganz unmittelbaren, lebendigen Reaktionen, da sind ja Kinder die viel größeren Experten als Erwachsene. Was die Frage nach den Tieren angeht, bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich kein großer Tierexperte bin. Das, was ich darüber weiß, ist, dass der Umgang mit Tieren sicher ähnlich wie bei Erwachsenen Kinder auch in einer Sensibilität schult und darin schult, dass es Lebewesen gibt, die genauso überraschend reagieren wie sie selbst. Und das mag etwas sein, aber da spreche ich jetzt wirklich ein bisschen in der Hypothese.
Martin Rees hat dann noch angemerkt, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ein durchaus bekannter Spruch und vielleicht hat er in dem Zusammenhang ja auch genau diese Bedeutung, dass man sich einfach mal mit dem Tier vielleicht zusammen überraschen lässt, wo es einen hinführt und was daraus dann entsprechend entsteht. Apropos Überraschung, Sie sind auf Ihrer Glückssuche freiwillig zu einer Veranstaltung gegangen, wo es darum ging, betreut in einen LSD-Rausch zu fallen. Viele, sage ich jetzt mal, würden vielleicht in der Kategorie, wie finde ich Erleuchtung oder Glück oder irgendwas in der Richtung, auch die Einnahme von Drogen durchaus in Betracht zu ziehen. Warum haben Sie das gemacht? Was wollten Sie damit erreichen und welches Risiko sind Sie bewusst angegangen?
Also ich habe das gemacht, weil Rausch etwas ist, was in der Menschheitsgeschichte uralt ist und was immer dazugehörte. Also das kennt man schon bei den alten Griechen, dass dort immer ein Momentum von Rausch war. Und ich glaube, ein rauschfreies Leben ist kein menschliches Leben, egal wie man den erzeugt. Und natürlich muss man dabei vorsichtig sein und Abhängigkeiten vermeiden, das setzen wir jetzt voraus, das wissen wir alle. So, ich habe LSD deshalb gewählt, ehrlich gesagt aus zwei Gründen. Erstens, weil es eine bewusstseinserweiternde Substanz ist, die eine lange und spannende Geschichte hat. Also das heißt, das Besondere an LSD ist, es ist nicht toxisch, man kann davon nicht süchtig werden und es funktioniert anders im Gehirn als beispielsweise Drogen wie Kokain oder Methamphetamine. So, und dann dachte ich, hey, das ist doch spannend. Zudem kommt, weil wir gerade bei Kindern waren, im Grunde genommen sorgt LSD dafür, dass verschiedene Synapsen miteinander verbunden werden, die sonst nicht verbunden sind. Und man sieht die Welt ein bisschen wieder wie ein kleines Kind. Und man ist wieder in einem Zustand, in dem ganz viele Denkmöglichkeiten, auch Erinnerungsmöglichkeiten da sind. Und ich wollte es gerne machen, weil wir ja im Moment in einer Zeit leben, in der wir sehr viel über das Silicon Valley und die Tech-Milliardäre reden. Und das gesamte Silicon Valley, also all das, was heute als Internet verstanden wird, ist eigentlich entstanden aus einem LSD-Rausch heraus. Denn im Silicon Valley haben die alle LSD genommen. So, dann dachte ich, vielleicht kann ich auch darin noch etwas verstehen. Und dann bin ich da hingegangen in Holland und habe das gemacht. Das ist ganz wichtig, wenn man sowas macht, dass man es tut in einer vertrauensvollen Runde. Das heißt, da sollten immer sogenannte Tripsitter dabei sein, die aufpassen, die Substanzen kennen, die wissen, wie viel man dosiert und wie viel man einem gibt. Und man sollte in einem Umfeld sein mit Leuten, mit denen man sich wohlfühlt. LSD hat auch therapeutisch sehr, sehr gute Erfolge. Es gibt Studien, unter anderem an der Uni Mannheim, finanziert von der Bundesregierung, weil es große Erfolge gibt bei Depressionen. Also man kann dadurch auch sehr viel klären. Risiken bin ich dabei eigentlich nicht eingegangen, außer in der Hinsicht, dass man natürlich nicht weiß, was löst die Substanz in einem aus. Und dann waren es bei mir im Grunde so drei große Phasen. Die erste geht so 2-3 Stunden. Da ist es gut, wenn man nichts sieht. Also das heißt, man hat so eine Schlafbrille auf, hört über Kopfhörer Musik. Alles ist wesentlich intensiver als im nüchternen Zustand. Und man macht unglaubliche Reisen. Also ich habe wirklich alte Bilder aus meiner Kindheit wieder gesehen, die ich völlig vergessen hatte. Ich war im Universum. Ich habe also irre Bilder gesehen. Und dann kommt so eine zweite Phase, da kann man auch wieder aufstehen, da ist es sehr schön, in der Natur zu sein, das sollte man sowieso sein, um die Wahrnehmung dieser Farben nochmal zu haben, dann auch mit offenen Augen. Und dann gibt es so eine dritte Phase und das ist die spannendste, weil einen die eigentlich zu sich selbst bringt und zu den eigenen Abgründen und zu den eigenen Themen. Und ich habe mich dann sehr stark auch plötzlich in der dritten Phase wieder mit meinem Lebensthema, was Angst war, konfrontiert gesehen. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich so ganz alte Gefühle nochmal durchleben konnte. Und das ist gut und das hat etwas sehr Reinigendes. Und danach kann man das dann auch in der Gruppe mit den Trips dann auch wieder sehr, sehr gut einordnen und für sich integrieren.
Würden Sie sagen, Sie sind am Abgrund gestanden in der dritten Phase? Ihr Ich gesehen, nee. Ihr Ich erlebt und vielleicht hätte es auch kippen können?
Nee, das nicht. Also Abgründe sind für mich was anderes. Also ich habe gewisse Abgründe nochmal gesehen, auch so ein bisschen durchlebt im Rahmen des Trips. Aber am Abgrund stehen, das ist ja eine sehr starke Formulierung, die würde ich wirklich für andere Dinge in Anspruch nehmen. Das war es nicht. Nee, dafür war es auch zu gut integrierbar für mich mittlerweile.
Aber Ihr Thema, haben Sie das Glück gefunden bei diesem Trip?
In einer gewissen Hinsicht ja. Das hat schon, also diese Form der Bewusstseinserweiterung, die man ja nur über psychedelische Substanzen erreichen kann, das hat schon auf jeden Fall Glücksmomente, unbedingt. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt das Glück ist. Das wäre eine völlige Überinterpretation dessen, was da passiert ist und dessen, was das Ganze auch kann und soll. Sondern das war ein Moment auch des Erkenntnisglücks, aber auch innerhalb des Trips des Erlebens dieser Bilder und dieses Öffnens der Fantasieräume. Das hatte kleine Glücksmomente, das würde ich sagen, ja.
Eine weitere Frage an Florian Schröder.
Was bedeutet Glück für den Autor persönlich und hat sich dieses Selbstverständnis im Laufe der Jahre verändert?
Ja, das glaube ich schon. Also für mich bedeutet Glück zum einen etwas ganz Profanes, nämlich am Meer zu sein zum Beispiel. Also das ist für mich einfach das Schönste, was es gibt. Ich bin ein großer Meerfan. Bin nicht so ein Fan der Berge. Also das ist jetzt mal so was ganz Profanes. Da komme ich sehr schnell zu mir. Da komme ich schnell in eine Ausgeglichenheit, die mir gut tut. Und das kann ich auf jeden Fall sagen. Das dann ist auch meine Arbeit, ist ein Moment von Glück für mich. Also wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch formuliert, der Akt der Schöpfung, also ein Programm zu schreiben, ein Buch zu schreiben, in meinem Fall ja auch rauszugehen, all das zu erleben, was ich erlebt habe, erleben durfte, das ist auch ein Glücksmoment. Und ich glaube schon, dass es sich im Lauf des Lebens verändert hat. Ich bin, glaube ich, vielleicht so mit Anfang 20 stärker ins Leben gegangen und habe mir einen Idealzustand ausgemalt, wie er sein könnte, wenn ich wirklich glücklich wäre. Und wenn alles genauso wäre, wie ich es mir immer vorgestellt habe und wenn so gar keine Fragen mehr da sind und wenn man so in so eine Ruhe des Lebens kommt und dann ist einfach alles gut. Und dann ist man angekommen. Und natürlich bin ich in gewisser Weise auch angekommen, das ist ja wichtig, aber das ist so dann nie eingetreten, wie ich mir das mit 20 vorgestellt habe. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, weil es bleibt immer noch ein Hunger nach dem Leben und nach Erlebnissen und eine Neugierde. Und das finde ich essentiell, sonst wäre es ein bisschen langweilig. Dafür fühle ich mich noch zu jung.
Patricia Schumann aus Saarbrücken hat nochmal nachgehakt in Sachen, jeder ist seines Glückes Schmied. Gibt ja auch dieses Sprichwort und ist der Umkehrschluss, so schreibt sie nicht falsch, dass jemand, der unglücklich ist, quasi selber schuld ist.
Ja, exakt, total richtig. Da würde ich sehr zustimmen und sehr verwarnen vor diesem Satz. Natürlich liegt eine gewisse Macht darin, inwieweit man in der Lage ist, sowas wie glücklich oder zufrieden zu sein. Und das ist auch schön. Aber der zweite Punkt ist ein anderer. Und der ist genau diese Logik, die Hörerin anspricht. Nämlich, und das ist hochaktuell heute und wie ich finde hochproblematisch, nämlich die Ideologie, dass Glück eine Art Gebot wird, dass Glück eine Art Zwang wird. Das heißt, in dem Moment, in dem du nicht glücklich bist, ist es deine Schuld und dann hast du etwas falsch gemacht, weil du deine Potenziale nicht ausgeschöpft hast, weil du nicht weit genug gegangen bist, was auch immer. Und das ist menschenfeindlich und das macht unglücklich, weil dahinter eine brutale Logik steckt, nämlich wenn du glücklich bist, bist du ein guter, richtiger Mensch. Wenn du unglücklich bist, bist du falsch, bist du schlecht. Dann hast du dich zu schämen. Und dann bist du jemand, der Scham empfinden muss. Und Scham ist ein sehr aktuelles und hochproblematisches Thema. Und dahinter steckt eigentlich dann als nächstes, wenn du gesund bist, bist du ein guter Mensch. Wenn du ungesund bist, bist du ein kranker Mensch. Und dann bist du selber schuld daran. Und das ist eine völlige Überlastung des Einzelnen, die er überhaupt nicht tragen kann, weil dann eigentlich eine Freiheit oder ein Anspruch von Freiheit an ihn ergeht, die unmenschlich ist. Wir sind alle nur Teil eines Systems, in dem wir nicht völlig alleine entscheiden können.
Gerade auch bei dem Thema Gesundheit. Sie schreiben in dem Kapitel Health Jihad, also Gesundheitsjihad. Da ist man ja auch so ein bisschen in diesem Muster mit drin. Und es geht da um Essen, wie man sich ernährt, wie man genießt oder eben nicht genießen darf, weil man es dann übertreibt, angeblich und auch nie glücklich werden kann. Aber es gibt eine Lösung. Nehmen wir doch mal das Beispiel der Bowls. Also eine ganz besondere Form, wie man ein Gericht zusammenstellt. Also da gibt es ja immer auch Hinweise, in Anführungszeichen, und Rezepte, die ganz besonders glücklich machen sollen. Und wer jemand beißt in einen Schnitzel rein, dann ist sowieso vorbei. Also es gibt so unterschiedliche Varianten, die das Ganze nochmal übertreiben, gerade bei der Ernährung und wie wir unseren Körper auch wahrnehmen dürfen und sollen. Was ist Ihnen da klar geworden?
Naja, es ist im Grunde so, dass Essen eigentlich heute ein Synonym geworden ist für das richtige oder das gute und damit auch glückliche Leben. Also es ist im Grunde ein Distinktionsmerkmal. Ernähre ich mich gesund, ernähre ich mich hochwertig, ernähre ich mich, was weiß ich, vegan und nachhaltig, dann bin ich ein guter Mensch, bin ich ein Fleischfresser oder was auch immer, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und das halte ich für gefährlich. Natürlich ist es richtig, dass man Menschen klar macht, hey, es gibt Dinge, die sind gut für euch und es gibt Dinge, die sind schlecht für euch. Und wenn ihr permanent Zeug esst, das euch schadet, dann werdet ihr das irgendwann spüren. Das ist alles richtig und die Aufklärungsarbeit gilt es nicht in Frage zu stellen. Was für mich der entscheidende Punkt ist, ist wieder so etwas wie Scham. Nämlich eine Einteilung der Welt in die Guten, die das Richtige essen, und die Bösen, die das Falsche essen. Und darin liegt, glaube ich, auch ein Teil des politischen Populismus heute, dass der Populismus versucht, sich zum Anwalt derer zu machen, die tatsächlich in dieser Gesellschaft ja über weite Strecken beschämt wurden für eine bestimmte Lebensweise. Ne? Also eben die, die das Falsche zu sich nehmen und dadurch die sind, die wahrscheinlich auch die Umwelt verpesten, indem sie Auto fahren und Pauschalreisen buchen und was auch immer. Und das ist, glaube ich, ein Problem. In dem Moment, in dem wir Essen zu einer Wegscheide des guten und glücklichen oder schlechten Lebens erklären, sorgen wir dafür, dass sehr viele Menschen gleichzeitig in eine Ecke gestellt werden, in die sie vielleicht potenziell gar nicht gehören.
Eine Mail, die gekommen ist. Vielen Dank dafür von Hildrud Hausner aus Bad Heilbrunn. Sie gibt uns was mit auf den Weg. Das würde ich ganz gerne vorlesen. Sie hat eine kleine Sache zu Weihnachten geschenkt bekommen, und zwar die Glücksbohnen. Natürlich auch die Frage an Sie, Herr Schröder, ob Sie die kennen. Es steckt dahinter eine Handvoll Bohnen morgens in eine Hosentasche. Und jedes Mal, wenn man etwas Schönes erlebt hat am Tag, sei es, man hat ein Danke bekommen, man freut sich über einen Regenbogen oder der Kaffee ist gelungen, dann wandert eine Bohne aus der einen in die andere Tasche. Und abends hat man dann einen angenehmen Tagesrückblick. Finden Sie das gut?
Also ich kenne die Glücksbohnen nicht. Wenn das so ist, freue ich mich drüber, aber ich habe keine Erfahrung damit und lasse das mal als individuelle Erfahrung einfach so stehen.
Haben Sie denn irgendeine andere Glückstaktik, um das, ja, das ist ja fast zählbar zu machen oder sich zumindest mal abends vergewissern zu können, ach, der Tag war doch eigentlich gar nicht so schlecht?
Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der so täglich so eine Bilanz zieht, sondern ich gucke eher so auf den Tag zurück, nicht im Sinn von was war und wie ordne ich das ein, sondern was hat an diesem Tag ein Gefühl hinterlassen in mir. Das heißt, was war da, was ich schön fand oder was mich erfüllt hat und was war vielleicht nicht so oder wo habe ich vielleicht falsch gehandelt oder hätte anders handeln können. So, darin spielt sich das eher ab. Aber ich habe jetzt nichts Ritualisiertes, weder am Ende eines Tags noch am Ende eines Jahres im Hinblick aufs Glück. Also das ist mir eher fremd.
Ist natürlich auch ein klein bisschen deprimierend, wenn die Bohnen dann immer nur in der einen Tasche der Hose bleiben und sich keine in der anderen findet. Dann sollte man vielleicht auf Tee umsteigen. Sie hören Florian Schröder heute bei SR Kultur Fragen an den Autor. Happy End, eine weitere Frage.
Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Glück oder Unglück in Bezug auf die Tatsache, dass vor allem viele junge Menschen viele, viele Stunden am Tag mit den sogenannten sozialen Medien verbringen? Ist es nicht eher so, dass hier ein Hindernis besteht in Bezug auf glücklich sein, weil der direkte zwischenmenschliche Kontakt ja nicht stattfindet?
Also eine Frage, die wirklich relevant ist, wie ich finde.
Ja, absolut. Da kann man natürlich sehr lange sehr viel drüber sagen. Ich würde es mal versuchen, halbwegs einzudampfen. Also zunächst mal würde ich sagen, wir müssen, glaube ich, soziale Medien als etwas Zwiespältiges sehen und dürfen nicht zu schnell das Ganze verdammen oder heilig sprechen. Soziale Medien, glaube ich, sind gerade für jüngere Leute mehr als das, was wir Middle-Ager oder Ager in ihnen sehen. Ich glaube, es ist auch die Ermöglichung von unmittelbarem Kontakt über soziale Medien möglich und auch lebbar und wird, glaube ich, auch gerade von Jüngeren gelebt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich in der Art und Weise, wie soziale Medien gebaut sind, ein Suchtpotenzial. Und darüber habe ich ja auch im Buch ausführlich geschrieben. Im Grunde genommen sind soziale Medien eigentlich nach dem Glücksspiel gebaut. Ne? Man kennt ja Glücksspielautomaten. Und es ist so angelegt, dass man nie genau weiß, wann kommt eine Belohnung. Das ist wie beim einarmigen Banditen beim Glücksspielautomaten. Das heißt, man weiß nie genau, was kommt als nächstes. Also die Algorithmen bauen ja im Grunde eine Instagram-Seite oder eine TikTok-Seite so, dass immer auch Unterbrechungen kommen. Das heißt, sie sehen etwas, wovon klar ist, dass ihnen das gefällt, weil sie, was weiß ich, einem Künstler oder einer Institution folgen. Dann kommt aber wieder etwas, was ihnen möglicherweise nicht gefällt oder etwas, was nach ihren Interessen ihnen gefallen könnte, sodass sie also permanent dranbleiben in der Hoffnung, dass ihnen etwas gefällt oder natürlich bewusst eine negative Reaktion hervorgerufen wird, dass sie also etwas nicht mögen, dass sie sich aufregen, dass sie vielleicht einen Kommentar da reinschreiben. Das heißt, es geht andauernd natürlich um eine Verweildauer und die mit möglichst viel zu erhöhen, was Emotionen auslöst, positive wie negative Emotionen. Und das ist natürlich, wenn es unkontrolliert und unreguliert läuft, eine riesige Gefahr, auch um eine Gesellschaft auf Abwege zu bringen und um dann auch demokratiezersetzend oder gefährdend zu sein. Und das muss man schon sehen. Insofern würde ich immer sagen, Social Media, Heranführung ja, auch mit jungen Leuten, auch kennenlernen lassen, aber auch einen Umgang damit vermitteln, der zeigt, das ist nicht die letzte Wahrheit, was hier erzählt wird.
Apropos letzte Wahrheit, da sind wir beim Thema Erlösung. Das ist ja auch so immer mal wieder in Ihrem Buch zu finden, dieser Begriff beziehungsweise diese Tendenz, auch gerade wenn es um Faschismus geht beispielsweise und die Gefährdung der Demokratie. Und das hat ja auch so ein klein bisschen mit diesem Prinzip zu tun, dass es da einige gibt, die nicht nur kleine erlösende Momente anbieten, wie beispielsweise soziale Medien, sondern eben auch ganz große, die in der Weltpolitik unterwegs sind oder mit ganz, ganz viel Geld unterwegs sind. Warum ist es so wichtig, genau darauf zu schauen, wenn man beim Thema Glück ist, auch das Thema Erlösungsversprechen anno 2025 genau den Augenschein zu nehmen, da nochmal genau drauf zu schauen. Warum?
Das war mir deshalb so wichtig, weil wir in einer Zeit leben, in der wir eine Renaissance der Religionen erleben, aber die kommt nicht von den Kirchen, sondern die kommt aus ganz anderen Richtungen, nämlich beispielsweise aus den populistischen Bewegungen, etwa aus der MAGA-Bewegung, etwa aus dem heraus, was wir im Moment in den USA sehen. Also das, was wir bei Trump sehen, was im Hintergrund passiert, ist ja wesentlich gesteuert von einer fast fundamentalistischen christlichen Ideologie, die im Grunde genommen verspricht, wenn ihr uns wählt, dann werden wir den bevorstehenden Endkampf des Guten gegen das Böse aufhalten. Da ist viel nicht logisch und auch nicht haltbar, das will ich gleich sagen, aber es arbeitet ganz stark damit und mit dem Versprechen, wenn ihr uns wählt, dann werden wir euch erlösen von den Qualen, die ihr im Moment erlebt. Und diese Qualen liegen in dieser Ideologie, in einem Liberalismus, also dem System, was wir hier in Deutschland und in Europa größtenteils haben, nämlich eine liberale Welt, in der alle mitquatschen, in der nichts entschieden wird, alle reden und am Ende kein Glaube an gar nichts da ist und darum im Grunde sowas wie der Weltuntergang droht. Und das ist das ganz Große, das Big Picture, mit dem die arbeiten und was die versuchen zu unterlaufen, indem sie sagen, wenn ihr uns wählt, dann findet ihr das Glück. Der Punkt ist nur, dass das, was diese Leute versprechen, ein Glück ist der ganz wenigen, nämlich ein Glück der ganz Reichen, ein Glück derer, die die Möglichkeiten haben, große Konzerne zu lenken, große Entscheidungen zu treffen, die haben das wundervolle Leben, aber der ganze Rest, darum geht es nicht, sondern es geht im Grunde um einen Staat, in dem eine Art Monarchie ist, ein CEO, die Geschäfte leitet und es ansonsten keinerlei demokratische Mitbestimmung mehr gibt. Und wenn es einem nicht gefällt und man reich genug ist, dann verlässt man diesen CEO und geht zum nächsten CEO und guckt, ob es da schöner ist. So wie man ein soziales Netzwerk wieder verlässt, wenn es einem nicht gefällt. Und das ist natürlich das Ende aller demokratischen Institutionen, wie wir sie kennen. Und es, wie gesagt, ist ausschließlich für die, die sich das leisten können. Und deswegen finde ich es wichtig, da drauf zu gucken, mit welchen Erlösungsversprechen arbeiten die und mit welchen Glücksversprechen auch. Nämlich dem Glücksversprechen, wenn du uns folgst, dann werden wir deine Freiheit wahrscheinlich etwas einschränken. Aber dafür hast du dann das Glück, dass du nicht mehr sehr viel entscheiden musst.
Das Happy End für einige wenige dann in dem Fall. Florian Schröder heute zu Gast bei SR Kultur. Wir haben noch ein paar Fragen. Olaf Lenk in dem Zusammenhang möchte ganz gerne wissen, Herr Schröder, hat Glück nicht maßgeblich zu tun mit Systemtreue, sich an Regeln des Kapitalismus halten?
Natürlich, das ist, glaube ich, ein Stück weit immer so. Man kann nur mehr oder weniger abhängig sein vom Glück, abhängig sein vom Glück der Vorgaben von einem System. Und je demokratischer ein System ist, desto mehr kann man natürlich selbst mitbestimmen. Aber klar, im Sozialismus ist man natürlich auch von einem bestimmten Glücksbegriff in einer gewissen Hinsicht abhängig. Und das ist natürlich so. Also diese Bedingtheiten sind immer da. In einem autokratischen System ist man vom Glück des Autokraten abhängig. Also und in einem, was weiß ich, islamistischen Staat ist man abhängig von den religiösen Führern. Ja, das ist natürlich immer eine Bedingtheit. Und ich glaube, das zeigt die Dialektik von Glück und Freiheit. Und wir leben in einer Welt, in einer demokratisch-liberalen westlichen Welt, in der wir davon ausgehen, dass je mehr Freiheit wir haben, desto höher das Glückspotenzial. Das heißt, je mehr wir für unsere Freiheit sorgen können, desto mehr Glück können wir haben. Und im Moment geht die Ideologie in die Gegenrichtung, nämlich vielleicht sagen die, denen es Vorteile bringt, ist auch ein bisschen weniger Freiheit gut für die vielen, die dann einfach zu dem Glück gezwungen werden, das wir für sie bereithalten.
Was würden Sie denn dann so langsam gegen Ende unserer Sendung als Ratschlag mitgeben wollen? Sie schreiben beispielsweise über die Resilienz. Ist das so ein Begriff, mit dem wir uns beschäftigen sollten, Ihrer Meinung nach, um vielleicht auch ein klein bisschen widerstandsfähiger im wahrsten Sinne des Wortes gegen diese ganzen Erlösungsversprechen und Ähnliches zu werden?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe den Begriff der Resilienz selbst lange unterschätzt. Ich dachte, das ist so ein Psychogeschwätz, aber habe mich jetzt ausführlich damit beschäftigt und finde es ziemlich spannend. Weil im Grunde genommen sagt ja Resilienz wörtlich zurückfedern. Das heißt, man ist in der Lage, wie so ein Baum, wenn ein Sturm kommt, dann bewegt er sich mit dem Sturm, aber federt dann auch wieder zurück, wenn der Sturm vorbei ist. Das heißt, man hat eine Art Widerstandskraft und man geht davon aus, dass es in der Zukunft eben nicht nur immer besser wird, dass es nicht nur immer mehr Gewinne geben wird im eigenen Leben, sondern dass es auch Verluste geben wird und dass wir in ungewissen Zeiten leben. Und da sich darauf vorzubereiten, das finde ich übrigens auch im Unterschied zur Ideologie des reinen positiven Denkens sehr gut. Also nicht zu sagen, wir lassen alles auf uns zukommen und dann gucken wir mal. Und dann, es gibt ja so Achtsamkeitspropheten, die dann sagen, wenn die Panzer rollen, dann nehmen wir hin, dass sie rollen. Nee, nee. Wir müssen eine Form von Widerstandsfähigkeit entwickeln und uns auseinandersetzen mit dem, was kommen kann. Und um dann vorbereitet zu sein, so gut es geht. Und deswegen finde ich das wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
Und Sie sprechen von Schwäche. Schwäche kann, auch wenn wir sie erkennen oder damit umgehen, lernen oder sie sogar wertschätzen, eigentlich Glück sein. So ein kleines Fazit an der Stelle finde ich eine interessante Überlegung, aus Schwäche Glück zu fertigen.
Ja, also wenn man es schafft, in der eigenen Schwäche auch eine Stärke zu entdecken und zu wissen, was man nicht kann, was einem vielleicht nicht mitgegeben ist, aber was man lernen kann oder vielleicht auch das, was man gar nicht lernen möchte, weil man andere Dinge hat, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass auch ein Moment von Schwachsein und ein Moment von sich dem überlassen, etwas mit Glück zu tun haben kann, weil es eben dann nicht mehr diese Drucksituation ist, jetzt das Glück erreichen zu müssen.
An der Stelle würde ich Ihnen ganz gerne noch weitergeben, was Sabine Lüttger-Becker uns geschrieben hat. Sie sagt, Glück steht bei mir in ganz enger Beziehung zu Dankbarkeit. Vor 7 Jahren habe ich wegen einer Sepsis beide Füße und Hände verloren und bin jetzt glücklicher als früher, weil Leben können so kostbar sein und ist und Leben ist so kostbar, auch trotz meiner vielen Einschränkungen. Vielen Dank für dieses Bild von Glück an der Stelle. Und wir haben noch eine weitere Frage an Florian Schröder.
Warum beeinflusst der Begriff Glück den Menschen so, dass er es permanent sucht?
Ja. Ja, ich glaube, das ist zum einen im Menschen angelegt, die Glückssuche. Das ist, wie gesagt, etwas Anthropologisches und das ist eine Konstante, die man so hinnehmen kann. Aber in der Gegenwart, und das finde ich ja immer das Spannende, das Ganze scharf zu stellen für unsere Zeit jetzt, ist es so, dass das massiv unterstützt wird durch den Anspruch, du musst glücklich sein, um ein gutes Leben zu haben. Und dadurch kommt man schnell in so ein Rennen um das glücklichste Leben und um die Optimierung, wie kann ich es noch glücklicher machen, und das permanente Gefühl, es reicht nicht. Aber ich glaube, man wird dadurch eher zurückgeworfen auf ein Ungenügen, eine eigene Unzulänglichkeit, die eigentlich gar nicht am Platz ist. Weil so unzulänglich, wie uns die Glücksindustrie das Gefühl geben will, dass wir sind, sind wir gar nicht.
Also wir könnten uns selbst mit den eigenen Haaren praktisch aus diesem Glückszwang rausziehen.
Das glaube ich schon, ja.
Also Gebot und Norm sind eins, aber Zwang sollte es nie werden, die Suche nach dem Glück. Sagt Florian Schröder. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren hier bei SR Kultur. Alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Auch fürs neue Jahr natürlich an Florian Schröder und an alle, die zugehört haben. Happy End, sein Buch, Warum du ohne Glück glücklicher bist, erschien bei DTV, 334 Seiten für 24 Euro das Buch. Geht heute einmal an Bernhard Meyers, Reinhard Scharm und Martin Rees. Und natürlich können Sie die Informationen zur Sendung und zum Buch auch nochmal auf srkultur.de nachlesen. Da finden Sie auch den Podcast auch in der ARD Audiothek. Und nächsten Sonntag, da haben wir dann Dirk Steffens zu Gast mit Hoffnungslos optimistisch. Damit starten wir ins neue Jahr, weil dann sind wir schon in 2026, in genau einer Woche. Optimismus, das ist sein Thema. Realistischer Blick auf die Herausforderungen will er geben und er will dann auch zeigen, was eigentlich möglich ist, wo überall gefühlt Krisen sind und der Weltuntergang doch auch herbeigeredet wird, sagt er. Die Menschen haben mehr Lösungen als Probleme. Und er möchte gerne inspirieren, dass man gerade in schwierigen Zeiten zum Optimismus eigentlich keine vernünftige Alternative hat und statt den Kopf in den Sand zu stecken, lieber Blumen in die Zukunft werfen sollte. Das mit Dirk Steffens nächsten Sonntag hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Ihre Fragen können Sie gerne vorab schon mal an die 0681 65 100 schicken. Dann ist die Frage da, können Sie ganz entspannt dann nächsten Sonntag zuhören. Informationen und Links auch auf srkultur.de. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Sonntag, ein friedliches Silvesterfest und einen guten Rutsch im Namen des gesamten Fragen an den Autorteams. Auf ein neues. Tschüss und alles Gute für das nächste Jahr wünscht Jochen Marmit. Bis dahin.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und da steht auch, wie Sie jetzt schon mitmachen können und Ihre Frage einsenden können für die kommenden Sendungen unter WhatsApp 0681 65 100 oder jederzeit über Fragen an den Autor. @sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Was läuft hier noch frei herum? Leoparden? Bären? Gorillas? Affenadler?
Hallo und willkommen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl. Zu finden in der ARD-Audiothek und am Samstag auch im Radio auf Bayern 2 im Salon um 14 Uhr.
Müssen wir irgendwas absprechen? Was sollte das sein?
Ich weiß nicht, wer uns alle durch die Geschichte schmettert und uns an den blödesten Orten aufkommen lässt.
Der Buchgefühl-Untertitel lautet Reden und Lesen, denn das ist das, was wir hier tun. Vorlesen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, reden mit Autorinnen und Autoren.
Oh, das ist alles sehr schwer auf Deutsch zu sagen, aber ja, dafür nütze ich die Landschaft.
Buchgefühl. Reden und Lesen. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich freue mich drauf.
Wir übernehmen keine Verantwortung. Wir sind nur gewissenhafte Sprachrohre. Geschichtenerzähler. Nicht mehr und nicht weniger.